SWR 2 Forum.
Und da schauen wir heute permanent auf die Uhr, um die Zeiger zum Tanzen zu bringen. Was im Zeitmanagement der letzten 100 Jahre vollzogen wurde, das erinnert mit dem Vor- und Zurück an die Echternacher Springprozession. Am 30. April 1916 wurde im Deutschen Reich erstmals die Sommerzeit eingeführt. Während des Ersten Weltkriegs erhoffte man sich dadurch erhebliche Energie- und Materialeinsparungen. Und als der Krieg dennoch verloren ging, kehrte man zur alten Praxis zurück, um im Zweiten Weltkrieg, also ab 1940, wiederum die Uhr vor- und zurückzustellen. Und weil den Alliierten das plausibel erschien, hielten sie diese Praxis auch in den ersten Nachkriegsjahren bei. Mehr noch, die Uhren wurden sommers gleich um 2 Stunden vorgestellt. Die junge Bundesrepublik verabschiedete sich davon 1949 und so blieb es einige Jahrzehnte, bis die Ölkrise von 1973 die Debatte um Energieeinsparungen und Zeigerwechsel erneut befeuerte. Frankreich führte daraufhin 1976 die Sommerzeit ein, 1979 folgte die DDR und es war wohl das erste und auch einzige Mal, dass die Bundesrepublik einem DDR-Regierungsbeschluss umgehend folgte. Ab 1980 tickten die deutsch-deutschen Uhren synchron und seit 1996 heißt es Ende März in ganz Europa Stop the Clock. Angesichts dieses Hin und Her stellen sich zahlreiche Politiker, Mediziner, Chronobiologen und Menschen wie Sie und ich die Frage, ticken wir noch richtig? Und unter dieser titelgebenden Fragestellung diskutieren heute 3 Zeitsachverständige, was denn die Zeit aus uns und was wir mit der Zeit machen. Und dazu begrüßt Rainer Tübsch als erstes die Soziologin Dr. Helga Zeyer vom Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik in Berlin. Frau Dr. Zeyer, Sie haben sich bereits als Anhängerin der Sommerzeit geoutet. Was spricht denn für die Beibehaltung dieser Praxis?
Also für mich persönlich spricht, dass die Sommerzeit etwas ist oder eine Zeit ist, in der ich mich nach meiner eigenen inneren Uhr, die eine andere ist als die der meisten Menschen, das weiß ich, nach der richten kann. Ich kann morgens länger schlafen. Ich schlafe eh länger, aber ich kann länger schlafen, weil ich Zeit habe.
Was treibt die Deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik um, Frau Dr. Zeyer? Sie sind ihr Vorstandsmitglied.
Die Deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik ist daran engagiert, die zeitliche Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Beziehungsweise wir können das nicht selber tun, sondern dafür zu sorgen, dass Bedingungen in unserer Gesellschaft daraufhin geprüft werden, ob sie und worin sie zeitliche Lebensqualität stören. Und darauf hinzuwirken, dass das verbessert wird.
Das werden wir alles noch vertiefen. Als vor 100 Jahren erstmals in Deutschland die Sommerzeit eingeführt wurde, da erließ der Bundesrat, das war damals das höchste Verfassungsorgan, eine Verordnung, die als, Zitat, Bekanntmachung über die Vorverlegung der Stunden publiziert wurde. Ganz so, als könne man Stunden vor- oder nachverlegen. Und eine solche Formulierung geht von einem, sagen wir mal, irritierenden Zeitbegriff aus. Denn tatsächlich ist die Einteilung von Zeit in Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen und so weiter lediglich eine Vereinbarung, die so oder auch ganz anders vorgenommen werden könnte. Und auch Äußerungen wie die, man habe keine Zeit, unterschlägt ja, dass jeder und jede täglich 24 Stunden Zeit hat. Also wer sagt, er habe keine Zeit, der will lediglich unerwähnt lassen, dass er seine Zeit bereits mit Aktivitäten verplant hat. Mit solchen grundsätzlichen Fragen unseres nicht nur sprachlichen Umgangs mit der Zeit beschäftigt sich unter anderem Professor Peter Heintl. Er hat an der Universität Klagenfurt Philosophie gelehrt und er ist überdies Ehrenvorsitzender des Vereins zur Verlangsamung der Zeit. Ehe wir darüber sprechen, Professor Heintl, auch in Österreich gilt die Sommerzeit. Wie stehen Sie denn dazu?
Ja, ich stehe so dazu, dass ich sage, dieser willkürliche Umgang mit Zeit beschreibt, dass eigentlich die Zeit, von der man sagt, sie vergeht und so weiter, kein Subjekt ist, sondern unser Objekt, in dem Sinn, dass wir mit ihr machen, was wir wollen. Nun, ob jetzt Sommer oder Winter, also Normalzeit, das ist mir weitgehend egal. Ich halte die Umstellung für einen Unsinn.
Und mit wiederum anderen Aspekten der Wirkung von Zeit ist tagtäglich Professor Till Rönneberg befasst, Chronobiologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und die beiden Wortbestandteile Chronos und Bios machen bereits klar, welches Wechselverhältnis ihn umtreibt, nämlich das zwischen Zeit und Leben, genauer dem menschlichen Körper. Wer von heute auf morgen, also im Frühjahr und im Herbst, dazu verdammt ist, plötzlich eine Stunde früher als sonst aufzustehen, der bekommt diesen Zusammenhang zu spüren. Zum Beispiel wie, Professor Rönneberg?
Naja, wenn Sie es schaffen, ohne Wecker aufzuwachen vor der Uhrenumstellung, dann schaffen Sie es wahrscheinlich nach der Uhrenumstellung zunächst einmal nicht. Das ist eine ganz klare Erkenntnis. Und wenn Sie einen Wecker brauchen, dann ist die Biologie Ihres Schlafes noch nicht zu Ende.
Welche somatischen Folgen hat das?
Langfristig, also wenn man das chronisch hat, und wir alle leiden darunter chronisch, dann bekommt man alles, was man nur bekommen kann, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit und etwas früher.
Ja, wer die Geschichte der Sommerzeit studiert, der wird wieder und wieder mit dem Argument konfrontiert, damit lasse sich Energie und Material einsparen. War das, frage ich in die Runde, in den zwei Weltkriegen und in der Nachkriegszeit tatsächlich so?
Also nach allem, was ich weiß, hat es sich nie gelohnt. Also schon nach dem Ersten Weltkrieg hat es sich als Flop erwiesen, diese Idee, und später noch mehr. Und wenn man das heute anschaut, inzwischen kostet auch Licht nicht mehr so viel Geld. Das war eins der Argumente. Insofern ist dieses Argument hat sich erledigt.
Professor Heintl?
Ja, es gibt genug Untersuchungen, die diese Energieeinsparung widerlegen. Also im Gegenteil, die Umstellung fordert mehr Energie, als man einsparen kann. Und die Sache mit dem Licht am Abend ist ja auch eine zweifelhafte Angelegenheit, weil Kinder und andere, die dann früh ins Bett müssen, wo die Sonne noch am Himmel steht, sich zunächst einmal wundern, wieso da plötzlich Zeitumstellung ist. Ganz abgesehen davon und im Anschluss an meinen Kollegen aus der Chronobiologie kann man sagen, dass sich die Natur ja auch nicht umstellt in dem Sinn. Da habe ich mit Landwirten gesprochen, die gemeint haben, dass sich die Tiere, also Kühe beispielsweise, nicht umstellen. Und die, wenn man sie melken muss, muss man sie 3 Wochen lang umstellen, dass sie den pünktlich kommenden Milchabtransport überhaupt schaffen.
Ich höre immer Zeitumstellung, da habe ich große Probleme mit.
Erklären Sie es.
Die Zeit wird nicht umgestellt. Sie sagen, die sprechen alle von Zeitumstellung. Mhm. Zeit wird nicht umgestellt, das kann der Mensch noch nicht. Und hoffentlich wird er es auch nie können. Es werden die Uhren umgestellt. Diese Einführung der sogenannten Sommerzeit ist ja nichts anderes als eine Übereinkunft, dass wir alle eine Stunde früher zur Arbeit gehen. Und damit das niemand merkt und keinen Protest äußert, werden die Uhren umgestellt. Sonst haben wir nichts. Keine Zeitumstellung.
Gut, also das eine begriffliche Erklärung. Bis hier.
Ich denke, wir müssen hier deutlich unterscheiden. Es gibt 3 verschiedene Zeitmodi oder Zeitsysteme. Das eine ist die kosmische Zeit, das ist die Sonnenzeit und das heißt die Lichtzeit. Und die verändert sich rhythmisch im Tag und im Jahr. Und das können wir nicht umstellen. Das ist wirklich objektiv. Und das andere, was uns als objektiv gegenübersteht, ist die menschengemachte Zeit. Das ist diese Zeitverabredung, aus denen entstanden sind alle diese Zeitstrukturen, mit denen wir leben. Das ist im Laufe der Jahrhunderte immer mehr zum so allgemein geworden, dass wir das jetzt oft für die Zeit halten. Das ist diese lineare, objektive Zeit. Und das dritte ist das, dass wir als Menschen ja mit beiden Systemen umzugehen haben. Und wir haben unsere biologische Zeit und wir leben in dieser gesellschaftlichen Zeit und wir leben auch in der kosmischen Zeit. Und diese 3 Bereiche kommen auch miteinander in Konflikt gelegentlich. Für manche Menschen mehr. Also wer stark in diesem Zeitsystem, dem verabredeten gesellschaftlichen linearen Zeitsystem stecken muss, weil er in Strukturen steht in seinem Alltag, also die Leute, die feste Arbeitsbeginn haben und so weiter, Erwerbstätige vor allem, die leiden natürlich, wenn da ein Eingriff in diese verabredete Uhrzeitbedeutung passiert.
Ich komme nochmal auf unsere Eingangsfragestellung zurück. Wenn es denn tatsächlich so ist, und das zeichnet sich hier ab, und das zeichnete sich auch in den Publikationen nicht nur der letzten Wochen, sondern auch der letzten Jahre und Jahrzehnte ab. Die TU in München hat schon 1983 festgestellt, die Energieeinsparung ist so minimal, wenn man das noch gegenrechnet mit den Mehraufwendungen, die entsteht, dass wir objektiv diese Sommerzeit, Zeitumstellung, Uhrenumstellung gar nicht benötigen. Das heißt, wir könnten auf sie verzichten. Dann bleibt die Frage, was machen wir eigentlich? Sie haben ja jetzt schon 3 verschiedene Zeitebenen, die zu unterscheiden gelten, eingeführt. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Fragestellung. Gibt es einen Sinn, diese Uhren regelmäßig 2-mal im Jahr umzustellen? Frage ich als erstes den Chronobiologen.
Ja, also das gibt es natürlich nicht. Aber ich würde gerne auf etwas zurückkommen, was Frau Zeyer gesagt hat, was ich noch nicht verstanden habe. Und zwar, dass sie unter der Sommerzeit länger schlafen kann. Also egal, welcher Chronotyp man ist, das kann ich mir einfach noch nicht vorstellen, dass wenn man eine Stunde früher aufstehen muss, dass man dann länger schlafen kann. Das müssen Sie mir nochmal erklären.
Ich bin in der sehr glücklichen Lage, dass ich nicht in irgendwelchen äußeren Zeitsystemen stecke. Ich kann meine Zeit völlig frei einteilen, was herrlich ist. Ich bin also im Aufstehen nicht abhängig von gesellschaftlichen Strukturen.
Das heißt im Klartext, Sie können diese Uhrenumstellung ignorieren.
Ich kann sie ignorieren.
Wo Sie früher um 8 Uhr aufgestanden sind, stehen Sie jetzt einfach um 9 Uhr auf.
Ich stehe auf, wann immer ich will. Und wann ich will, da tut mir nun die Sonnenzeit da reinfunken, in meinen Willen. Das heißt, morgens, wenn es früher hell wird, werde ich von alleine früher wach, als ich eigentlich möchte.
Ach, das ist
und
genau,
deshalb
das
freue
ist genau
ich mich immer
Punkt.
Auf die Sommerzeit.
Ja, die früheren Chronotypen, die leiden darunter, dass sie früher wach werden, wenn die Sonne aufgeht. Und die freuen sich dann, wenn der Rest der Gesellschaft eine Stunde früher, nämlich Ihnen zuliebe, früher aufstehen muss. Das ist ein bisschen egozentrisch gegenüber den ganzen Leuten, die letztendlich darunter leiden.
Ich habe eben auch gesagt, ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die das so können. Und ich weiß genau, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das nicht können.
Und deshalb würde ich
auch nicht sagen, mein Argument ist jetzt ein Argument für oder gegen Zeitumstellung.
Sie unterlaufen im Grunde die Uhrenumstellung, aber es gibt ja sowas wie gesellschaftliche Rhythmen in bestimmten Milieus, in bestimmten Kommunen und so weiter. Ja. Wie klinken Sie sich da neu wieder ein?
Also ich bin nicht so draußen, denn ich habe ja meine biologische Uhr. Und die biologische Uhr ist, wenn ich das richtig verstehe, das muss mich Professor Rönneberger korrigieren, meine biologische Uhr ist ja auch adaptiert an die gesellschaftliche Zeit. Und ich lebe natürlich in der Gesellschaft und muss mit der Gesellschaft kommunizieren. Und deshalb will ich auch gerne oder richte ich mich auch so ein, dass ich in dieser gesellschaftlichen Zeit lebe. Nur deshalb ist es mir dann halt lieb, wenn die gesellschaftliche Zeit sich bei der Sommerzeitumstellung eine Stunde an mich anpasst, um es mal ganz grob zu sagen.
Ich glaube, wir sollten den Zusammenhang zwischen diesen richtigen drei Uhren nochmal nennen. Also gibt es die Sonnenuhr, die ändert sich im Laufe des Jahres, aber natürlich auch im Laufe des Tages. Und dann gibt es die gesellschaftliche, die Sozialuhr, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und wir haben schon über die biologische Uhr gesprochen, aber nicht, wie sie jetzt drin hängt in diesen beiden anderen Uhrensystemen. Mhm. Und da ist es eben so, dass die innere Uhr, die biologische Uhr, die ja ein echter uralter Apparat ist, nicht gelernt hat, auf irgendwelche Uhren zu schauen, sondern nur auf ist er Licht oder Dunkelheit. Und das ändert sich ja bei der Umstellung auf eine Sommeruhrenzeit nicht. Das ändert sich schon langsam im Laufe des Jahres, wie wir gerade erfahren haben. Und wie wir alle merken, wenn wir aus dem Winter kommen, wird der Sonnenaufgang immer früher. Und das sehen wir dann und merken wir dann auch. Aber die innere Uhr richtet sich nur nach diesem Licht-Dunkel-Wechsel und nicht nach der sozialen Uhr. Und daher kommt es zu großen Unterschieden zwischen dem, was die biologische Uhr täglich will und dem, was die soziale Uhr täglich will. Und diese Unterschiede, denen haben wir einen Namen gegeben. Und das ist der soziale Jetlag. Und unter dem leidet die Mehrheit der Bevölkerung. Und das kann bis zu mehrere Stunden Unterschied bedeuten.
Das mich zu der Frage verleitet, wir haben ja diese Sendung überschrieben mit dem Titel Ticken wir noch richtig? Und diese biologische Uhr, die lässt sich sozusagen synchronisieren mit gesellschaftlichen Abläufen. Aber wir ticken doch jeder nach unserem eigenen Muster.
Nee, die lässt sich eben nicht synchronisieren mit gesellschaftlichen Abläufen.
Sie wird das aber täglich getan, indem vorgeschrieben wird, wir müssen zu bestimmten Zeiten in der Schule sein, am Arbeitsplatz.
Ja, aber das ist ja das Problem, ist, dass die biologische Uhr dabei nicht mitmacht. Und das können Sie ganz einfach daran sehen, dass bis zu 90% der arbeitenden Bevölkerung, darunter gehören Schüler auch, einen Wecker brauchen, um aus dem Schlaf rauszukommen. Normalerweise braucht man keinen Wecker, um aufzuwachen. Aber wenn Sie einen Wecker brauchen, dann ist die soziale Zeit einfach früher dran als die biologische.
Professor Heintl.
Ja, ich möchte mich da einmischen, weil ich noch andere Zeitdimensionen hier in Anschlag bringen möchte. Nicht? Jetzt haben wir die Technomorph, also die Zeit der Uhr, wir haben die kosmologische und wir haben die Zeit des Lebendigen, des Bios. Das, was Sie als gesellschaftliche Zeit angesprochen haben, tickt ja, wie Sie sagen, eben auch nach der Uhr und nicht nach Biorhythmen.
Genau.
Und jetzt ergänze ich die anderen auch nicht nach psychischen Rhythmen. Also die Gefühle zum Beispiel, die kommen und gehen, wann sie wollen und nicht, wann die Uhr es will. Und auch die soziomorphe Zeit, die wir kennen, ist ja nicht immer mit der gesellschaftlichen Zeit synchronisiert, weil zum Beispiel Teams, Gruppen, Paare, was immer auch für Sozialkonstellationen hier zu nennen sind, ihre eigene Zeit brauchen, um sich wirklich gut gerieren zu können. Und schließlich wissen wir auch, dass unsere mangelhafte Form der Konfliktlösungsfähigkeit darin besteht, dass wir uns zur Analyse und zum Hintergrundüberlegungen, was denn Konflikte sind, keine Zeit nehmen und die auch gar nicht erlaubt ist. Das heißt, mein Votum ist, die gesellschaftliche Zeit, an die wir uns anpassen müssen, ist selbst eine fremdbestimmte aus der Uhr heraus und natürlich im Hintergrund aus ökonomisch-technologischen Steuerungsprinzipien heraus.
Das Problem liegt jetzt klar auf dem Tisch, aber wir haben doch folgendes Problem und da würde ich jetzt gerne vor dem Hintergrund dieser Sommerzeit mit Ihnen gern drüber reden. Wir brauchen ja, so wie wir eine einheitliche Währung brauchen, den Euro und früher die Mark, brauchen wir eine gesellschaftliche Konvention, auch was die Zeit angeht, weil wir sonst den gesellschaftlichen Apparat nicht am Laufen halten können. Oder täusche ich mich da?
Sie mischen zwei Ebenen, weil die Konvention, dass wir in bestimmte Stunden einteilen und dass wir, was weiß ich, Mitte der Nacht mit 0 Uhr oder mit 23 Uhr anlaufen lassen, das ist ja alles egal. Das ist so wie die Währung, aber Währung heißt ja nicht, dass jedes Produkt das gleiche kosten muss. Und die Individualität der biologischen Uhren ist immer noch unterbringbar mit der Konvention einer gesellschaftlichen Zeit, die 24 Stunden pro Tag hat.
Ich stimme mit Ihnen überein, dass wir Zeit synchronisieren müssen, weltweit, vor allem in einer globalen Ausrichtung, dass wir uns einfach auf Zeiteinteilungen und Ordnungen verlassen müssen. Das ist klar. Nur man muss auch wissen, welchen Preis man dafür zahlt. Nicht? Wenn ich zu bedenken gebe, dass nach der ursprünglichen Zeit, die nach Sonnenuhren gemessen wurde, es, weiß ich, von Warschau bis Hamburg 10 oder 15 Zeitzonen gegeben hat, so war das der Uhr nach genauer, ja, der Sonnenstand. Aber es musste synchronisiert werden. Und in dieser Organisationszeit, so nenne ich, liegt mit ein Grund einer Fremdbestimmung der anderen Zeitrhythmen, die wir brauchen, oder der anderen Zeit, sagen wir mal, Eigenzeiten, die hier notwendig sind.
Ich denke,
also man müsste überlegen, was eigentlich die Ursachen dieser Fremdbestimmung und wir es sehen auch der Zeitverdichtung sind. Und da gehört das, was schon genannt wurde, der ökonomische Hintergrund, der technologische und organisatorische jedenfalls dazu. Aber wie schon gesagt, da ist einiges aus der Balance geraten, weil die Eigenzeiten der Biorhythmen bis hin zu Sozio- und Psychorhythmen eigentlich hier kaum berücksichtigt werden. Mein Kollege aus der Chronobiologie wird ja auch sicher besser wissen wie ich, dass das bis in die Chronotoxologie, bis in die Medikamentenkonsum wesentlich ist. Es ist nicht trivial, zu welcher Zeit man welches Medikament verabreicht.
Ich glaube, wenn man jetzt diese Kritik übt an der gesellschaftlichen Zeit, dann muss man unterscheiden einmal zwischen dem, was wir brauchen, um uns miteinander zu synchronisieren. Und da brauchen wir ganz sicher solche Zeiten. Und das andere ist, es gibt ja diese Zeitstrukturen der Arbeit, die Zeitstrukturen der Schulen und so weiter. Und das sind die Zeiten, unter denen die Menschen leiden. Also die Kinder, die Jugendlichen leiden, weil die Schule falsch anfängt, zu falschen Zeiten. Die Erwerbstätigen leiden, wenn sie feste Arbeitszeiten haben, früh aufstehen müssen. Genau dieses ist immer, immer stärker geworden und immer dominierender, immer heftigere Macht über die Menschen geworden im Laufe der Zeit. Und jetzt in den letzten, sage ich mal, 10, 15 Jahren verändert sich das. Wir bemerken überall, dass sich Zeitbestimmung individualisiert. An den Arbeitsplätzen sehen Sie das, flexible Arbeitszeit, Selbstbestimmung der Zeit. In der Schule gibt es die Diskussion um individuelle Lernzeiten. Also an allen Ecken fängt es an, sozusagen ein klein wenig auch sich zu entgrenzen.
Brauchen wir tatsächlich diese Normierung? Wäre nicht eine Individualisierung auch vor dem Hintergrund, Stichwort, das Sie eingebracht haben, Professor Heintel, Globalisierung, brauchen wir tatsächlich noch diese Vereinbarung, dass wir bestimmte Startzeiten, gesellschaftliche Konventionen einhalten müssen? vor dem Hintergrund, dass wir weltweit produzieren und ja auch antizyklisch dabei arbeiten, wenn wir ins Bett gehen, gehen in anderen Regionen der Welt die Leute gerade zur Arbeit und trotzdem funktioniert diese Welt fantastisch, brauchen wir tatsächlich die Vereinbarung, dass wir zu bestimmten Zeiten gesellschaftlich starten und Tätigkeiten einstellen?
Ja, in bestimmter Form schon. Sie haben natürlich recht, wenn Sie sagen, dass beispielsweise durch die Gleichzeitigkeitsmaschine dem Computer sowieso Zeitzonen und alles außer Kraft gesetzt werden. Aber lassen Sie mich etwas zu dieser Individualisierung und Selbstbestimmung sagen. Ich glaube nicht so recht daran. Es findet zwar Flexibilisierung und Mobilisierung und alles Mögliche in diese Richtung statt. Man könnte sagen, auch die Heimarbeitsplätze lockern Arbeit auf. Aber die andere Seite ist ein noch viel strengeres Regime, das ich nennen würde ein System der Verinnerlichung äußerer Zwänge, die dadurch erfolgen, dass man nun die Individuen für sich selbst in die Verantwortung nimmt. Und ich zweifle daran, derzeit jedenfalls, dass das tatsächlich zu einer Individualisierung oder Zeitmöglichkeit führt, außer man ist in privilegierten Berufen, so wie auch ich. Da geht's. Aber sonst, wenn ich mir ansehe, wie die Individualisierung der Zeit eigentlich noch mehr inneren Druck verursacht, dann zweifle ich jedenfalls daran, dass wir hier auf der richtigen Fährte sind. Ich gebe schon zu, nicht? Bei der Schule gibt es Projektunterricht und so weiter, aber auf der anderen Seite gibt es immer noch eine völlig verrückte Einteilung nach Stunden und Pausen, die völlig gegen das, was ich Eigenzeit nenne, ist. Also man muss ja nur bedenken, erste Stunde Mathematik und ich bekomme eine schlechte Note zurück, das geht mir durch den Kopf. Dann nach einer kurzen Pause kommt Geschichte dran, da soll ich mich mit Karl dem Großen identifizieren. Ja, das geht einfach nicht, weil die Emotionen, die ich hier mit der ersten Stunde mitgenommen habe, auch in der zweiten noch bleiben. Also das sind unvernünftige Dinge.
Professor Rönneberg, also lassen wir mal die Schule außen vor, das scheint mir ein Sonderfall zu sein.
Nee, aber überhaupt nicht.
Okay, ja. Wie kommen wir aus den Dilemmata, die ja eben beschrieben worden sind, wie kommen wir da raus? Haben Sie einen Ausweg?
Ja, ich bin ja etwas optimistischer. Also Systeme sind sehr starr und die sind so wie Bowlingkugeln. Wenn die mal rollen, dann rollen sie in eine Richtung. Und da braucht es furchtbar lange, bis die in eine andere Richtung rollen. Ich sehe aber trotzdem ganz viele Dinge, die sich verbessern. Also einmal muss man dazu sagen, die generelle Uhrzeit ist ja nicht schlecht. Es ist nur schlecht, wenn wir sagen, jeder muss um 8 bei der Arbeit sein. Wenn jemand sagt, ich würde gerne später zur Arbeit kommen, dann sagt er ja nicht, ich bin faul, sondern er sagt, ich möchte meine biologisch-geistige beste Zeit der Arbeit widmen und das auch noch nach eines gesunden Schlafes und in der Nacht. Damit bringt er ja sehr viel mehr ein in den Arbeitsprozess, als wenn er pünktlich da wäre. Dennoch ist derjenige, der um 8 Uhr da war und mit einem Kollegen kommunizieren muss, für den ist es wichtig, dass er auf die Uhr schauen kann und sagen, ich weiß, dass der um 10 kommt. Das sind die generellen Standards, die wir benutzen können, unter einer sehr, sehr individuellen Berücksichtigung. Und ich sehe, dass die Gleitzeit, dass die biologische Uhr ihre Forderungen stellt. Das sehen wir daran, dass sie aufgrund unserer Lebensweise, obwohl sie immer später wird, haben sich ja die Arbeitszeiten nicht geändert. Aber was Sie sehen, ist, dass aufgrund der zunehmenden Gleitzeit zum Beispiel die Verkehrssituation mit ihrem Gipfel über die Zeit hinweg immer später geworden ist, weil die innere Uhr sagt, ich kann das nicht so früh mehr, weil ich spät eingestellt bin. Und die Individualität in den Arbeitsplätzen hat zugenommen, noch nicht genug, aber ich sehe eine sehr gute Tendenz hin zu der Einsicht, dass wir trotz verschiedenen Füßen nicht alle die Schuhgröße 39 tragen müssen. Das ist ja ein Vergleich, der bezüglich der Zeit anwendbar ist. Da sehe ich eine positive Tendenz.
Mir scheint gerade dieses eine Beispiel, was Sie gebracht haben, Professor Rönneberg, sehr plausibel. Dadurch, dass wir ja uns auf eine Vereinheitlichung geeinigt haben, sehen wir aber auch die Nachteile. Wir können das zum Beispiel bei den Ferienregelungen sehen. Da brechen an bestimmten Wochenenden eben wegen dieser Normierung von Zeiten plötzlich 30 Kilometer lange Staus auf, die man vermeiden könnte, wenn man sich für eine Individualisierung des Zeitgebrauches entschließen könnte, Frau Dr.
Ich möchte noch etwas ergänzen, was Herr Heintl vorhin gesagt hat zur Individualisierung. Wir haben jetzt hier eigentlich immer nur gesprochen über die Zeitstrukturen und die Zeitregeln und was das bedeutet. Man muss auch gucken, was die anderen Entwicklungen der Zeit, nämlich die zunehmende Beschleunigung in allen Dingen. Und die wiederum ist etwas, was auch gemacht hat, dass es ökonomisch sinnvoller ist, wenn die Leute individualisierte Zeitbestimmung machen. Weil sie dann nämlich, wie Herr Rönneberg eben sagte, genau so arbeiten, wie es auch effektiv ist. Mhm. Und diese Verinnerlichung von Zeit oder von diesen Zwängen, ganz viel in kurzer Zeit zu schaffen, das ist das eigentliche große Problem. Aber das steht hier nicht an, wenn wir uns über die Zeitumstellung
reden. Je länger wir reden, desto deutlicher wird dieses Zeitkorsett, dem wir uns unterwerfen. In diesem knirscht und knackt es an allen Enden und Stellen.
Ich möchte vorschlagen, dass wir versuchen, alle mal neue Worte zu bilden für diese verschiedenen Bedeutungen der Zeit. Ich muss mir Zeit nehmen, hat Professor Heintl vorhin gesagt. Mhm. Ich würde sagen, dass wir das nicht mehr sagen, sondern ich sage, ich muss mir Dauer nehmen. Wir haben ein Wort dafür. Ja? Zeit ist überall in aller Munde und bedeutet jedes Mal, wenn wir dieses Wort benutzen, was anderes. Deshalb sollten wir, genauso wie angeblich die Eskimos viele Worte für Schnee haben, sollten wir viele Worte für Zeit benutzen, die das beschreiben, was wir gerade meinen.
Also Zeit als Parameter und Dauer als die Qualität von Zeit?
Zum Beispiel. Die Dauer der Zeit ist ja sowieso wiederum, unabhängig von der biologischen Uhr, durch das Gehirn sehr relativ. Wenn ich im Wartezimmer sitze, dann vergeht sie nicht. Wenn ich rückblicke auf die Wartezimmerzeit, ist sie nicht mehr da. Wenn ich ein spannendes Wochenende in Paris erlebe, dann vergeht sie zu schnell. Wenn ich zurückblicke auf dieses Wochenende, habe ich das Gefühl, ich war eine Woche in Paris, weil das ereignisorientierte Erlebniszeit ist. Das ist nicht Zeit, sondern das sind die Anzahl der neuen Ereignisse, die das Gehirn dort zählt. Das ist wieder was anderes wie Zeit und alles wird subsumiert unter Zeit.
Dann lassen Sie uns doch ein wenig Dauer dafür aufwenden, nachzudenken. Wie können wir die bisherigen Konventionen, auf die wir uns verständigt haben, so individualisieren, um diese Vokabel von Frau Dr. Zeyer aufzugreifen, dass dennoch diese gesellschaftliche Maschine darunter nicht leidet? Denn wir müssen ja irgendwo einen gesellschaftlichen Produktionsflow oder auch einen Informationsflow herstellen, sodass diese Kette nicht willkürlich reißt. Ist das denkbar, frage ich jetzt den Chronobiologen.
Ja, also ich meine, die Individualität der Menschen bezüglich der inneren Uhr ist ja nur deshalb so breit, weil wir der inneren Uhr keine Signale mehr bieten. Wir sitzen tagsüber drin. Damit haben wir sehr wenig Licht, wenn wir Glück haben, 200, 300 Lux, manchmal vielleicht sogar 400. An einem regnerischen Tag draußen hätten wir über 10.000 Lux, also nur um ein Beispiel zu geben. Und das ist an dem einen Ende, also zu wenig Licht tagsüber. Und an dem anderen Ende geben wir unserer inneren Uhr ja keine Dunkelheit mehr, außer wir tun etwas, was die innere Uhr eigentlich vorschreibt, zu bestimmten Zeiten zu tun, nämlich schlafen. Und diese Situation, dass wir kaum noch Dunkelheit haben und viel zu wenig Licht, führt dazu, dass alle inneren Uhren später geworden sind und dass wir die Unterschiede zwischen den sogenannten Chronotypen, also denjenigen wie Frau Zeyer früher gerne früh aufstehen und anderen, die später aufstehen, wie zum Beispiel Jugendlichen um 20 herum, die stehen alle später aus biologischen Gründen. Dieser Unterschied zwischen den Chronotypen ist bis zu 12 Stunden groß heutzutage. Ein Freund von mir in Amerika, ein Chronobiologe, hat einmal Studenten, die in der normalen Stadt wohnen, gemessen, wie die Verteilung der Chronotypen ist, und die war sehr breit. Und dann hat er sie auf eine Woche Zelten mitgenommen, in wirklich die Wildnis, und da hatten sie nachts nur Dunkelheit und tagsüber nur Licht. Und plötzlich waren die Unterschiede zwischen den Chronotypen innerhalb dieser Gruppe fast nicht mehr da. Das heißt, wir steuern uns, wir schaffen uns selber Bedingungen, in denen wir uns Schwierigkeiten generieren. Und die müssten wir angehen. Wir müssten viel mehr Licht in die Räume reinbringen. Wir müssten dynamische Beleuchtung machen, sodass wir ab Sonnenuntergang keine Blaulichtanteile in irgendwelchen künstlichen Lichtquellen haben und so weiter und so fort. Wir müssen auf die Biologie eingehen, auf die individuelle Schuhgröße, wenn wir anfangen, Schuhe zu verteilen.
Ich würde das gern um die kollektive Zeit ergänzen. Mir ist es deshalb zu viel individualisiert. Also ich bin Gruppendynamiker, und wenn Sie von Dauer sprechen, so kann ich damit gut mitgehen, weil beispielsweise Gruppen zu steuern, Teams zu steuern, bedeutet, dass man sich dafür eine Zeit nimmt, um all das, was in Gruppen vorgeht, in Teams vorgeht, auch zum Gegenstand der Reflexion zu machen. Das ist ein Aussteigen aus einer direkt aktionistischen Zeit. Ich möchte aber noch ganz gern auf den Stau zurückkommen, den Sie erwähnt haben, weil nämlich wir sind in Österreich mit dem Stau immer belastet. Nicht? Im Sommer von Salzburg bis Villach ist Stau. Und wir haben eine Untersuchung gemacht, wie das denn ist. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, ich übertreibe jetzt etwas, aber die Leute staunen gern. das hat uns doch etwas verwundert, nicht alle natürlich. Aber wenn man auf der anderen Seite sieht, dass man schon so Diagnosen kennt wie Urlaubsdepression, dann wird das Ganze wieder etwas plausibel. Nicht? Wer schnell die Räume wechselt und schnell irgendwo hinkommt, nicht? Also vom Stress des Managements nach Mauritius und dort plötzlich am Strand, Strandkorb und Hotels, die überall gleich ausschauen, ins Nichts hineinfällt, der fällt in die Depression. Deshalb haben die Hotels sich Animationsprogramme angeschafft, die in ihrer Regressionsbestimmtheit etwas aus den Menschen machen, was ganz seltsam ist. Also auch die Staus in der Rushhour in den Städten werden nicht als unangenehm empfunden, als nur unangenehm, weil man zwischen dem Beruf und zwischen zu Hause sozusagen eine Zeitdauer einschiebt, die es ermöglicht, einen Übergang zu finden.
Also der Stau als Entschleunigungszone?
Ja, es ist so komisch, das klingt, aber also wir haben das untersucht.
Es ist eine sehr ökonomische und ökologisch sinnlose Entschleunigung, weil sie wahnsinnig viel Schadstoffe
in die... Er hat jetzt, glaube ich, nur auf die psychodynamische Funktion des Staus hingewiesen.
Ja, aber man muss immer alle Sachen betrachten.
Ich sage Ihnen, die fahren auf die Parkplätze, ja, da werden die Zelte ausgepackt oder jedenfalls die Picknickgeräte und dann werden Freundschaften geschlossen, die Kinder spielen Fußball. Also es ist nicht ganz so, wie man sich das vorstellt, dass alle nur im Auto sitzen.
Also der Stau auch ein Initiationsritual für den Urlaub, aber das jetzt wird es langsam etwas paradox.
Ja. So stellt sich's heraus. Ja. Man braucht länger, um an den Ort zu kommen, den man anstrebt.
Nicht? Aber vielleicht könnten wir auf solche Initiationsrituale verzichten, wenn wir mehr in die Richtung denken und vielleicht auch zukünftig handeln, die Professor Rönneberg ebenso skizziert hat. Nochmal, es bleibt ja der gesellschaftliche Zwang an bestimmten Punkten zur Synchronität. Oder irre ich mich da? Eine Schule, ich hatte ja eingangs schon mal versucht, darauf hinzuzielen, eine Schule lebt davon, dass eine bestimmte Klientel zu bestimmten Zeiten bestimmte Inhalte vermittelt bekommt. Oder lässt sich das individualisieren?
Das lässt sich individualisieren. Und das sehen wir gerade an einer Schule, mit der wir zusammen arbeiten in Alsdorf in der Nähe von Aachen. Gerade in der Oberstufe haben die Stunden eingebaut, in denen Selbstlernen unter Anleitung von egal welchem Lehrer, das können sich die Schüler aussuchen, stattfindet. Und das bietet unheimlich viel Flexibilität, sodass wir jetzt in dieser Schule anbieten können, dass diese Selbstlernstunden gewählt werden können, entweder zum Beispiel einmal in der ersten Stunde zwischen 8 und 9 Uhr oder irgendwann anders, sodass die Individuen, ohne dass sie weniger lernen, sehr individuell in die Schule kommen können. Und auch die Rhythmisierung, wie Herr Heintel das vorhin gesagt hat, dass man eben nicht im Stechschritt von der Mathematik in der ersten Stunde in die Geschichte läuft, die kann man auflösen. Und das kann man alles machen. Die Frage ist nur, wie die Bowlingkugel, wie die rollt und wie langsam man sie von ihrem Weg abbringt. Aber ich glaube, auch da sind Denkansätze drin, die, ich bin da positiv. Es dauert halt nur alles sehr lange. Und irgendwann mal, wenn eine Schule Erfolg hat damit, dass sie diese Flexibilisierung einführt und zeigt, wir machen nicht schlechtere, sondern sogar bessere Abitursnoten als andere Schulen, dann haben sie sofort Nachmacher und dann kippt alles um.
Es gibt ja schon Schulen, und ich sehe da auch Fortschritte, wo nicht nur die Selbstlernprogramme eingerichtet sind, sondern wo man auch sich die Prüfungszeiten auswählen kann.
Ganz wichtig.
Und das halte ich vor allem für einen grandiosen Fortschritt, dass man Schülern überlässt, wann sie sich als genügend vorbereitet empfinden und zur Prüfung gehen. Aber meiner Erfahrung nach, und ich habe viel auch mit Schulen gearbeitet, scheitert vieles, oder die Bowlingkugel rollt halt langsam, scheitert vieles daran, dass im Allgemeinen das Lehrpersonal sich nicht kooperativ organisieren gelernt hat. Das heißt, hier geht es um eine kollektive Zeit, die anders gestaltet werden muss. Es macht in Schulen oft sehr viel Schwierigkeiten, einfach ein Projektunterricht fachübergreifend einzurichten, weil die Lehrer es schlichtweg nicht gewohnt sind, miteinander zu arbeiten.
Die werden ja auch zu schlecht bezahlt. Muss man einfach mal sagen.
Frau Dr. Zeyer, bitte.
Das ist wirklich so, in den Schulen gibt es diese Bewegung, ich habe das ja auch schon gesagt, und sehr erfolgreich. Aber warum machen die Schulen das? Die Lehrer sind noch eine Generation, die das erst noch neu lernen muss. Aber die Schüler lernen das jetzt oder sollten es lernen. Und die Wirtschaft braucht auch genau diese Leute. Denn die Arbeitsplätze sind inzwischen auch, oder Arbeit ist inzwischen zunehmend so organisiert, dass die Menschen selbst ihre Arbeit bestimmen, dass sie selbst ihre Zeiten bestimmen. Da gibt es ja sehr viele Entwicklungen im Arbeitsleben. Und immer mehr Firmen fangen auch an oder haben längst angefangen, Arbeit so zu organisieren.
Nachdem Sie alle drei jetzt so kritisch mit den Lehrern umgegangen sind, muss ich mich doch ein wenig schützen vor diese nicht ganz unwichtige
Kritik. Ich habe gesagt, Sie werden zu schlecht bezahlt. Ich bin überhaupt nicht kritisch.
Ja. Na, Sie hatten das als Argument eingeführt, diese schlechte Bezahlung, nachdem Professor Heintl gesagt hatte, die sind da relativ wenig bereit, sich umzustellen. Ich glaube, dass es vielen Lehrerinnen und Lehrern auch so geht, dass sie sagen, ich habe in dieser bestimmten Unterrichtsetappe, sei es Deutsch, sei es Mathematikunterricht, plötzlich eine Diskussionsfreude bei meinen Schülerinnen und Schülern losgelegt. Aber wir waren in das 45-Minuten-Korsett gezwungen und wir durften leider nicht länger machen, weil der Schulrhythmus vorsah, dass wir jetzt eine Pause machten, wo wir alle, Lehrer wie Schüler, ein Interesse hatten, hier vertiefend weiterzumachen. Das wird durch dieses Zeitkorsett, dem wir uns in der Schule unterwerfen und mit der Sommerzeit ebenso, natürlich dann unterdrückt. Also es gibt gute Argumente, auf die Sommerzeit zu verzichten. Es gibt gute Argumente, auf bestimmte Rhythmisierungen im Arbeitsalltag, im Ausbildungsalltag zu verzichten. Aber, und darüber sollten wir jetzt denn doch nochmal sprechen, wie ändern wir das? Ausgangspunkt unserer Diskussion über 100 Jahre Sommerzeit war eben die Umstellung. Darauf könnte man verzichten. Man hört es mittlerweile auch aus dem parlamentarischen Raum, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und dann heißt es, das sei so umständlich, dass das auf erhebliche Widerstände stoßen würde im parlamentarischen Raum. Weiß irgendjemand am Tisch hier, worin diese Widerstände bestehen sollten? Das ist doch einfach eine Verordnungssache, dass die Europäische Kommission beschließt, die Sommerzeit wird ab sofort ausgesetzt und dann läuft das wieder ganz anders.
Ja, das ist aber so nicht so einfach, denn die Sommerzeit wurde, wie Sie vorhin schon sagten, von den Ländern eingeführt und nicht von der EU. Und da sagt die EU, ich bin nicht dafür zuständig für die Abschaffung, sondern die Länder. Und die Länder sagen, wir können es nur koordiniert. Also dafür ist die EU verantwortlich. Ich habe mal zusammen mit Leuten aus Bad Kissingen, die in ihr Konzept der Selbstbeschreibung der Stadt Zeitlichkeit reinbringen wollten, gesagt, warum macht ihr nicht als Stadt ganz einfach mal Schluss mit der Sommerzeit? Als eine Stadt. Dann hättet ihr gute Weltpresse. Und würdet ein Zeichen setzen dafür, ihr seid ein gesundheitsorientiertes Städtchen. Die haben wahnsinnigen Bammel, weil sie Angst haben, dass irgendein Jurist, der einen Termin verpasst, weil er eben eine andere Zeit hat als der Rest Europas, dass der die Stadt verklagt. Ich glaube, man muss Mut aufwenden, um in Kleinen anzufangen. Ich rate jeder Gemeinde und jeder kleinen Stadt, wenn sie gute Presse haben wollen, dass sie dafür sorgen, dass sie als lokale Insel die Sommerzeit abschaffen. Und das ist das, was den Ball ins Rollen bringt. Wenn es einer Gemeinschaft mal gelingt zu sagen, im See von Dummheit machen wir eine Insel von Klugheit, dann wird das Schule machen.
Unter den Blinden ist der einäugige König, sagte schon Enzensberger. Und dafür, für das, was Sie ausgeführt haben, gibt es gute Argumente, nämlich weltweit. Länder wie Russland und Island haben keine Sommerzeit. Sie müssen sich aber an der europäischen Sommerzeit orientieren. Aber es gibt ja keine global gültige Zeitverpflichtung. Dieser Zeitteppich, über den wir hier sprechen, hat Löcher bekommen, weil sogar einzelne Regionen sich daraus verabschiedet haben. In Teilen der USA, etwa in den US-Bundesstaaten Arizona, Hawaii und in Teilen von Indiana, gibt es keine Umstellung auf Sommerzeit. Kanada orientiert sich an US-Normen. Das heißt, diese Bad Kissingens gibt es schon. Und deswegen kann man im Grunde nur Ihrem Aufruf, Professor Rönneberg, folgen. Oder sieht man das in Österreich als Ehrenvorsitzender des Vereins zur Verlangsamung der Zeit ganz anders?
Nein, wir sind unterwegs mit drei kleinen Städten, den sogenannten Cheetah Slow, also den langsamen Städten. Das ist eine Vereinigung, wo wir uns auch das überlegen mit langsamen Schritten. Und ich kann das nur bestätigen. Es besteht einfach Angst, einem kollektiven Druck da ausgeliefert zu sein, dem man nichts entgegenstellen kann. Aber wir sind da auch unterwegs. Ich möchte nur auf eine Sache noch zurückkommen mit der Wirtschaft, nicht? Also ich erlebe hier zweierlei und das ist für mich ein großer Widerspruch. Einerseits wird die Zeit verdichtet und entindividualisiert und andererseits braucht man für bestimmte kreative und so weiter Zweige die individuelle Eigenständigkeit. Ich war vielfach in der Wirtschaft tätig als Berater und habe festgestellt, also es wird instrumentell gehandhabt. Was für Tools haben Sie? Wie setzen Sie die Instrumente ein? In welcher Zeit kann das geschehen? Also da bin ich noch etwas zurückhaltend mit Prophezeiungen für die Zukunft. Ich sehe hier weiter noch eine ziemliche widersprüchliche Form zwischen einerseits Freigabe und andererseits Verdichtung. Und was jetzt die Umstellung anlangt, man müsste mal nachsehen. Ich habe ja die These aufgestellt. Es gibt so viele Interessen an der Sommerzeit, nämlich Tennisspieler, Joker und solche, die halt den Abend verlängern wollen, weil sie damit ihre Hobbys auch pflegen können. Die Frage ist also, in welcher Weise nicht diese Umstellung einfach schon in die Verhaltensform von Menschen eingedrungen ist.
Da möchte ich was dazu sagen. Erstens, diese Mehr, dass die Abende länger sind, ist falsch. Die Abende sind nicht länger, man kommt nur früher nach Hause. Sie können das individualisieren, indem Sie einfach früher in die Arbeit gehen. Wir müssen einfach die Gesellschaft individualisieren, dann brauchen wir die Sommerzeit nicht mehr, weil die Frühtypen in die Arbeit gehen können, wenn sie denn sich zu Hause langweilen und die Spättypen eben noch nicht kommen müssen. Es gibt genug Übereinstimmung zeitliche, dass die bezüglich der Dauer des Teams, was Sie vorhin angesprochen haben, Herr Handel, dass die sich 3 bis 4 bis 5 Stunden pro Tag wunderbar im Team treffen können. Und mehr Zeit sollte man vielleicht sowieso nicht miteinander verbringen, weil das dann zu viel wird. Und insofern wird die Notwendigkeit, die einige Leute bezüglich Gastronomie oder Joggen oder sonst etwas, die glauben, dass der Abend länger sei, könnte man einführen, indem man einfach früher nach Hause kommt und früher in die Arbeit geht.
Schafft viele Bad Kissingens. Das ist sozusagen der Aufruf, der jetzt aus dieser Sendung hervorgeht. Ja. Und wie dieses gelebte Bad Kissingen haben wir ja hier am Tisch sitzen.
Bowlingkugeln können durch Kieselsteine aus der Bahn gelenkt werden.
Und also, wir brauchen Kieselsteine. Unterlauft die Sommerzeit. Frau Dr. Zeyer macht das ja schon sehr erfolgreich. Sie hat sich ja auch ausgeschert und klingt sich dann immer wieder in die Zeitzüge ihrer Umgebung ein. Letzte Frage, die wir noch beantworten müssen. Irgendeine Vereinbarung brauchen wir, wann möchten wir, dass es 9 Uhr, 12, 15, 18 und 24 Uhr ist. Wollen wir uns an der bestehenden Sommerzeit orientieren, an der Winterzeit oder wollen wir diese
Einteilung? Es gibt keine Winterzeit.
Ich ernenne sie jetzt zu der Zeit, die nicht Sommerzeit ist, nenne ich jetzt mal Winterzeit. Die Frage ist zunächst vielleicht an den Chronobiologen, wann würden Sie 12 Uhr High Noon machen, wenn die Sonne ihren höchsten Stand erreicht hat?
Nein, dann wären wir ja zurück wieder in der Zeit, wie es vorhin hieß, von Warschau bis Hamburg 18 Zeitzonen gab oder was auch immer. Das geht nicht. Aber ich würde nie die Sommerzeit ganzjährig einführen, weil es ist ja das frühere Aufstehen, was im Winter noch schwieriger fällt. Und das haben die Russen ja mal versucht und haben unheimlich eins auf den Deckel bekommen von der Bevölkerung. Das würde ich auf keinen Fall machen, sondern ich würde ganz einfach versuchen, an der Normalzeit so nah dran zu sein wie möglich. Das heißt aber zum Beispiel auch, dass die armen Galizier in Nordwestspanien müssen sich eher nach der Greenwich Mean Time richten und nicht nach der Prager Zeit, so wie wir nach der mitteleuropäischen Zeit, weil wenn die im Sommer auf die Uhr gucken und die Uhr sagt, es sei Mitternacht, ist es bei denen erst 21:30 Uhr abends. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Grund dafür unter anderem, warum wir immer, wenn wir südwestlicher gehen, immer später zu Abend essen.
Professor Handel, der Philosoph, was hat er zu diesem Vorschlag?
Nein, ich kann mich dem gut anschließen. Nicht? Apropos Spanien, da wollen sie jetzt die Siesta abschaffen. Nicht? Das ist ja auch gerade entgegen dem, was rhythmisch die Spanier gewohnt sind. Also ich schließe mich dem an. Und die Zeitzonen waren immer schon ein Problem, auch für mich, weil sie eben so unterschiedliche Uhrzeiten mit sich bringen.
Als Sie von der Abschaffung der Siesta sprachen, hat Frau Dr. Zeyer den Kopf geschüttelt. Sie unterläuft sowieso alle Zeitkonventionen. Ihnen ist es vermutlich egal, wann Mitternacht und wann es 12 Uhr mittags ist, oder?
Ich kann es mir egal sein lassen, wenn ich will. Das ist das Schöne in meiner Situation. Aber mir ist es nicht egal. Ich richte mich doch nach dem, was die Umwelt um mich herum an Zeiten hat. Aber ich kann sozusagen selber wählen. Und ich glaube, das ist eigentlich die Lösung. Das hat vorhin Herr Rönneberg angesprochen, dass wir darauf auch vertrauen sollen, dass immer mehr die Menschen die Chancen haben, auf ihren Arbeitsplätzen und überall da, auch in Schulen, dass sie ihre Zeit selber bestimmen. Die haben immer mehr die Chancen natürlich, weil die Wirtschaft das braucht heutzutage. Aber auf jeden Fall ist das etwas, was doch dazu führt, dass wir sozusagen die Diskussion nicht mehr brauchen.
Diese hier haben wir gebraucht. Ich hätte sie auch gerne länger geführt. Ja. Aber die Dauer, die uns vorgegeben war, Professor Rönneberg, die ist leider verstrichen. Das war's. Das war SWR 2 Forum. Etwas mehr als 44 Minuten sind mittlerweile verstrichen. Lange nicht genug Zeit, um eben diesem auf die Spur zu kommen. Aber es bleibt ja jedem Hörer und jeder Hörerin unbelassen, das Gehörte weiterzudenken, auch in die Richtung der Bad Kissingens. Ticken wir noch richtig? Das war die leicht ironische Fragestellung, zu der sich drei Zeitexperten versammelt haben, um Reflexionen zu 100 Jahre Sommerzeit Zeit anzustellen und für diese Beiträge dankt Rainer Tübsch, der Soziologin Dr. Helga Zeyer, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik in Berlin, dem Philosophen Professor Peter Heintl aus Klagenfurt, der auch als Ehrenvorsitzender des Vereins zur Verzögerung der Zeit fungiert, und Professor Till Rönneberg, Leiter der Human Chronobiologie am Institut für medizinische Psychologie der Universität München. Und was wünsche ich Ihnen? Schöne Zeit. Vielen Dank.